in 10 Jahren kommen wir an den Punkt, wo fast alles technisch gesehen möglich ist. Und dann 2050 ungefähr kommen wir an den Punkt, wo es theoretisch denkbar wäre, dass eine Maschine so intelligent ist wie ein Mensch im Sinne von mancher Intelligenz. Ja.
Herzlich willkommen zum BKB-Expertengespräch mit dem Sandro Merino.
Ja, guten Tag, lieber Herr Leonhard. Willkommen bei uns in Basel. Sie haben ja in der Stadt sogar mal gewohnt und in diesem heutigen Talk möchten wir über die Zukunft sprechen. Natürlich ein sehr spannendes Thema, das uns alle angeht. Und zuerst mal die Frage, Sie werden häufig als Futurist bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob diese Bezeichnung Ihnen gefällt, aber vielleicht zum Einstieg können Sie uns mal erzählen, wie Sie Ihre Tätigkeit sehen und was bei Ihnen das Wort Futurist auslöst und wie Sie das interpretieren.
Also es gibt kein sehr gutes deutsches Wort für den Futuristen oder Futurologen oder wie sagt man in Frankreich, den Futurolog oder Italien Futurologo. Also für meine Arbeit besteht darin, die nächsten 5 bis 10 Jahre so ein bisschen voraus zu erahnen. Also ich nenne das Foresight, also Vorausschau, ja. Nicht Voraussage, ja, Glaskugel so, sondern beobachten, was heute passiert, was in 3 Jahren passieren könnte, was in 5 Jahren passiert. Also einfach meine Intuition, meine Vorstellungskraft darauf auszubreiten, zu schauen, was ist in 10 Jahren wahrscheinlich. Und das ist eine Strategie, die sagt man auf Englisch backwards from the future, also zurück von der Zukunft. Ja. Also wenn wir jetzt heute zum Beispiel sehen, dass wir in 10 Jahren das Ende der Ölindustrie sehen, wenn man das schon fühlen kann, dann kann man heute Entscheidungen treffen, die für heute und die nächsten 10 Jahre wichtig sind. Und vor allem im Bereich Investment, natürlich Banking, ganz klar, sollte man schon wissen, was kommt, also so eine Ahnung haben. Ja. Und manchmal sage ich dazu auch eine Art von Zukunftstherapie. Ja. Also heute leben, aber morgen auch schon erahnen oder wissen.
Also wie kommt man dahin? Also wenn man so eine gewisse Vorstellung der Zukunft hat, wie bereitet man sich auf diese vor?
Also die erste Frage ist, was ist wahrscheinlich, was passiert? Also wir nennen das die harte Zukunft, also was definitiv kommt. Ja. Und dann ist die Frage, welchen Teil kann man dazu beitragen oder wie kommen wir dahin oder wie ist unsere Reaktion darauf? Welche Zukunft wollen wir? Zum Beispiel war schon 2001 klar, dass die Musikindustrie Musik in die Cloud zieht, in die Wolke und dass wir einfach mit dem Handy klicken. Ja? Hat aber 10 Jahre gedauert, bevor es gekommen ist. Ja? Und welche Reaktion können wir darauf haben? Wie können wir uns vorbereiten auf die Zukunft, die kommt? Und zwar von der Gegenwart zur Zukunft gehen, also in die Zukunft und nicht von der Gegenwart so schrittweise, sondern eher zurück von der Zukunft.
Gut. Ja, dann ist natürlich jetzt spannend, auf das einzugehen, was die Zukunft voraussichtlich bringen könnte oder welche, Sie nennen das nicht Megatrends, sondern Megashifts, also welche Veränderungen. Und es ist natürlich auch so, dass im Finanzbereich, also bei Börsen und Finanzmärkten natürlich die Zukunft auch eine ganz besondere Rolle spielt. Und auch da ist es ja eigentlich so, dass wir weniger jetzt Prognosen machen, wo die Märkte hingehen, sondern eigentlich auch versuchen, uns so aufzustellen, dass wir gewisse Trends oder Entwicklungen in den Anlageportfolios abbilden. Also es gibt durchaus eine gewisse, also sowohl der Mythos der Prognose ist sehr stark im Finanzbereich, aber darum geht es ja selten, sondern es ist ja eigentlich auch ein sich anpassen an Bekanntes, aber auch Erwartetes, auch Szenarioanalyse. Jetzt möchte ich auf gewisse Trends eingehen, die ich kenne aus Ihren Schriften, auch aus Ihrer Vortragstätigkeit. Sie haben da einen ziemlich umfangreichen Katalog von doch sehr spannenden Entwicklungen, die wir jetzt doch nicht alle vielleicht, aber wir können vielleicht einige dieser 10 Megashifts, wie Sie sie bezeichnen, diskutieren. Und natürlich ganz aktuell ist natürlich die Technologie. Big Tech ist ein Riesenfaktor. Ich habe ausgerechnet, dass die großen 4 amerikanischen Technologiekonzerne FANG, also Facebook, Amazon, Netflix und Google, haben zusammen eine Marktkapitalisierung, einen Marktwert von 4 Billionen Schweizer Franken ungefähr, also 4.000 Milliarden. Und die ganze Schweizer Börse mit 200 Unternehmen im SPI-Index haben gerade mal 1,5 Milliarden. Also der Schweizer Aktienmarkt ist nicht mal so groß wie 4 der großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und dann ist natürlich die Frage, wie steht die Schweiz da in dieser Big Tech Challenge? Ja, nicht nur die Schweiz, vielleicht sogar ganz Europa. Wo sehen Sie die Bedeutung vielleicht von Big Tech im Allgemeinen, aber auch diese ungeheure Konzentration des Know-hows und auch der wirtschaftlichen Macht, das wäre so ein Thema.
Also ich nenne das die Mega-Shifts, weil es eben nicht Trends sind, sondern ein Shift ist eine Sache, dass man in eine Richtung geht und auf einmal gibt es eine Versetzung, wo alles anders ist. Ja? Zum Beispiel kommt jetzt dieser große Shift, Leute sagen, ja, brauche ich wirklich ein Auto oder brauche ich ein Auto mit Benzinmotor, kaufe ich lieber ein Auto mit Elektromotor, und in 10 Jahren ist Elektromotor normal. Ja? So wie sie heute nicht sagen, ich gehe eine CD kaufen, sondern sie haben den Song auf dem Handy, auf Spotify oder iTunes. Oder. Also das ist ein Shift, eine neue Story, die anfängt. Ne?
Ja.
Oder auch, wo viele Unternehmen heutzutage sagen, wir wollen nicht mehr in fossile Treibstoffe investieren, Öl, Gas oder Kohle, sondern wir investieren in erneuerbare Energien. Das ist ein Mindshift. Ja? Und von denen habe ich in meinem Buch, Technologie versus Mensch, heißt das Buch, Technology versus Humanity, dann 10 gelistet, aber mittlerweile sind es fast 20. Also zum Beispiel der Shift der Automatisierung. Ja?
Ja.
Also ich sage immer, alles, was automatisiert werden kann, das wird. Ja? Ob das jetzt Finanzberatung ist im untersten Level oder Fact-Checking oder E-Discovery für Anwälte oder Autofahren oder ja, alles, was nicht wirklich menschliche Dinge braucht, das ist immer noch eine Menge, ja? Wird automatisiert. Ja. Also Sie können heute sehen, Spotify hat eine Playliste. Das war früher Radio. Ja. Hat früher ein Mensch gemacht. Und heute macht es die Technologie, die Software.
Ja.
Und das wird so weitergehen bis in 10 Jahren, dass viele Prozesse, die früher von Menschen gemacht wurden, von Maschinen gemacht werden. Aber dass auch ganz neue entstehen, wo nur Menschen das machen können. Oben drüber. Also bei Finanzberatung zum Beispiel. Ne. Es gibt Algorithmen, aber ist deswegen der Mensch ersetzbar? Wahrscheinlich nicht, sondern er zieht einfach ein bisschen rauf in dieser Hierarchie. Ne? Und der andere wichtige Shift momentan ist die Kognifizierung, also das Smartwerden von Algorithmen und Computern. Während der Vergangenheit ein Computer nichts dazu sagen konnten, wenn sie eine Frage gestellt haben über irgendwas, wenn da nichts programmiert war, gab es keine Antwort. Und heute stellen sie eine Frage für eine Maschine zum Beispiel, welches von den 100 Millionen Fotos, die wir jetzt hier sehen von Scans und so, könnte Verdacht auf Krebs bringen? Ja?
Ja.
Und die Maschine lernt, was das bedeutet, wie das aussieht.
Ja. Vielleicht noch was, um auf die Rolle von diesen großen US-Konzernen zurückzukommen. Sehen Sie da nicht auch eine zu starke Machtkonzentration, also monopolartige Strukturen, dass so Kerntechnologien einfach in den Händen von wenigen Unternehmen sind oder eben, dass eigentlich so monopolartige Kartelle entstehen. Es gibt ja auch bereits heute eine Diskussion, dass man das regulieren sollte oder sogar die USA haben ja eine Tradition, dass sie auch schon früher Kartelle zerschlagen haben.
Das kommt ganz bestimmt jetzt.
Ja.
Wir haben ja Antitrust-Diskussionen im US-Kongress. In England, in der European Commission, auch in der Schweiz natürlich. Ganz sicherlich sind diese großen Firmen eine Art von Kartell. Ja? Man kann es nicht unbedingt so sagen, dass sie gleich sind wie Rockefeller oder Standard Oil oder so.
Ja.
Aber so indirekt gehen sie in diese Richtung.
Ein bisschen in diese Richtung.
Einfach ich sage immer, zu viel des Guten, ja? Zu viel gute Dinge.
Ja?
Also Facebook ist sicherlich nicht schlecht, aber Facebook hat auch Dinge, die wirklich fürchterlich sind und auch die einfach zu weit getrieben sind. Ja?
Ja.
Und ich glaube, dass wir da jetzt in der Periode, vor allen Dingen jetzt, mit dem, was in Amerika gerade passiert, werden wir in den nächsten 10 Jahren oder 5 Jahren eine radikale Regulierung dieser Kartelle sehen. Und auch eine Öffnung des Marktes, sodass auch wieder Competitors kommen können für Facebook oder Social Media. Und dass Sachen, die übertrieben sind, auch wieder zurückreguliert werden. Ja, zum Beispiel traditionelle Medien sind total ins Hintertreffen geraten im Vergleich zu sozialen Medien. Ja. Aber soziale Medien bringen nicht das wirklich, wonach wir suchen. Nämlich objektive Fakten oder menschliche Meinungen sind ja nur Algorithmen. Ja. Also da werden wir jetzt sicherlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch sehen, dass dieser Tech-Boom ein bisschen weiter runtergeht. Trotz der großen Fortschritte dieser Firmen wird es viel Regulierung geben und auch viel neue Dinge. Also ich glaube, wir sind am Ende von dieser gigantischen Entwicklung, wo es nur Bull Market gab, ne, für alle diese Aktien, ganz egal, was sie gemacht haben.
Okay. Gut, vielleicht zu einem etwas anderen Thema, ist natürlich das Thema der Nachhaltigkeit, das uns auch als Investor immer stärker beschäftigt. Also wir haben in den letzten Jahren sehr stark unser ganzes Angebot auch auf nachhaltiges Anlegen ausgerichtet, auch eine neue Geschichte auch für Finanzunternehmen. Und ein Megashift, den Sie «From Ego to Eco» nennen, ist auch etwas, wo Sie sehen, da beginnt was Neues, dass diese ökologische Dimension sozusagen auf individueller Ebene, also bei jedem einzelnen Menschen einfach irgendwo im Hinterkopf oder sogar sehr bewusst eine stärkere Rolle spielt.
Ich denke, das kommt jetzt auch speziell durch die aktuelle Situation. Also dieser Gedanke eben, dass es nur darum geht, mehr Jobs, mehr Profit, mehr Wachstum zu erreichen, der geht jetzt zu Ende. Ne? Diese Art von traditionellen Kapitalismus, kann man sagen, oder in Amerika der extreme Corporate-Kapitalismus.
Ja? Ja.
Und jetzt kommen wir in eine neue Welt, wo alle sagen, ja okay, eigentlich geht es natürlich, wollen wir alle Geld verdienen, aber es geht auch um Planet, um Mensch, um uns zusammen. Es gibt auch noch andere Größenordnungen, die wichtig sind, nicht nur GDP. Ja? Mhm. Und dieser Paradigmenwechsel ist jetzt angekurbelt durch Covid-19 natürlich auch, wo Leute sagen, wir müssen sicherstellen, dass wir vorbereitet sind, ja, dass wir eine gute Sozialstruktur haben. Ja. Und das kann nicht nur daraus resultieren, dass wir das machen, was bisher gemacht wurde. Also wir sind in diesem dramatischen Wechsel und es ist ganz klar, dass die meisten Leute und auch Funds werden ihr Geld rausziehen aus den Öl, Gas und Kohle. Ja? Sieht man jetzt schon mit Aramco und so weiter.
Ja?
Und in, ich sage immer so, 5 bis 10 Jahre ist End of Oil, ja? Das Ende der fossilen Treibstoffindustrie.
Ja? Bereits in 5 bis 10 Jahren.
Also es wird dann einfach nicht mehr rentabel sein, die Kohle und das Öl.
Wobei viele dieser Unternehmen versuchen natürlich jetzt ihr Geschäftsmodell bereits zu ändern. Also die einige werden vielleicht diese Kurve noch nehmen können, indem sie eben immer stärker auch in ihre Zukunft natürlich in erneuerbare Energien.
Ganz sicher, aber natürlich bei der erneuerbaren Energie sind ja viele Komponenten, die nicht so einfach zu kontrollieren sind wie Öl oder Gas.
Genau. Ne?
Also sie bringen das Öl heraus, sie raffinerieren es, ja, und sie shippen es. Und bei erneuerbarer Energie sind viele Komponenten wie Batterietechnologie oder Energienetzwerke und so, die vielschichtiger sind. Also die Profitmarge ist jetzt nicht so gigantisch
bei
Solarenergie als bei Ölenergie. Ne?
Okay.
Und ich glaube, wir gehen dann hin, man muss ganz klar sagen, da geht es einfach um die Sache, wenn wir das nicht schaffen, diese Kurve zu kriegen, dann brauchen wir bald gar nichts mehr zu schaffen.
Ja. Okay.
Also muss man in den Reports lesen.
Dann vielleicht ein weiteres Thema innerhalb dieser Megashifts, die Sie beschreiben, ist auch die Rolle Europas. Jetzt gerade in den letzten Wochen mit diesem 750 Milliarden Euro Corona-Hilfsfonds, also diese Solidaritätsleistung mit gemeinschaftlich finanzierten Krediten, aber auch mit Direktzahlungen, also so in Richtung einer kleinen Fiskalunion. Die EU ist ja eigentlich, was die gemeinschaftliche Finanzierung betrifft, sehr, sehr wenig aktiv. Es gibt so eine Obergrenze, 1,2% des EU-Budgets ist quasi gemeinsam, ist festgelegt, dass das nicht mehr sein darf. In der Schweiz ist wahrscheinlich die Rolle des Bundes um ein 20-faches höher. Also das zeigt schon ein bisschen, dass diese europäische Integration, was diese Fiskalunion betrifft, noch in den Kinderschuhen steckt. Aber natürlich eine symbolische Tat, die natürlich Möglichkeiten eröffnet für die Zukunft, über die wir hier ja sprechen. Wie sehen Sie das? Wird es ein vereinigtes Europa geben, also Vereinigte Staaten Europas? Ist das eine Utopie oder glauben Sie, dass hier gewisse Anzeichen dafür bestehen, dass das in diese Richtung noch stärker geht in den nächsten Jahren?
Ich glaube, speziell durch diese Krise ist es jetzt soweit, dass zum ersten Mal die europäischen Länder sich zusammen in mehr oder weniger unbedingter, unbegrenzter Solidarität gegeben haben. Also Merkel hat ja immer gesagt, auf keinen Fall machen wir das.
Das war früher ein rotes Tuch.
Und jetzt alles vom Tisch, jetzt geht es nur noch um Überleben. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, entweder wir überleben gemeinsam oder wir überleben gar nicht. Ein Europa inklusive Schweiz, zumindest geografisch gesehen, kann nur überleben, wenn es zusammenkommt und diese Themen gemeinsam macht. Also Energie, Wasser, Security, Gesundheit, Pandemie und so weiter und so fort. Und auch im Hinblick auf sustainable, erneuerbare Energien, ganz klar, müssen wir zusammenarbeiten, damit wir Alternativen bieten können, weltweit und ernst genommen werden. Weil Amerika ist jetzt unklar, was als nächstes kommt. China ist ganz klar, was kommt. Mehr Expansion.
Ja.
Aber das ist ganz klar, hier in Europa ist für uns die Chance, diese United States of Europe zu realisieren. Und das ist schmerzvoll. Aber das war jetzt ein riesiger Schritt, diese Krise, dass man sich gemeinsam und auch, dass Italien 100 Billionen Euro einfach bekommt, ja, ohne dass man jetzt große Bedingungen daran knüpft. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das wird auch für die Schweiz große Auswirkungen haben, ne? Weil wir natürlich in der Schweiz mit diesem United States of Europe andauernd interagieren müssen.
Genau.
Also, und das kommt jetzt. Ja? Also das kommt sicherlich auf uns zu bald.
Glauben Sie, dass der Austritt der Briten das begünstigt hat? Also ich habe den Eindruck, dass, weil die Briten nicht mehr dabei sind, sind Dinge möglich, die mit den Briten wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. Ich glaube, es ist zu bezweifeln, ob dieser 750 Milliarden Hilfspakt sozusagen hätte entstehen können mit den Briten. Wahrscheinlich hätte sich
wahrscheinlich
dagegen...
nicht. Ich denke auch eben, dass manchmal muss die Lage wirklich ernst werden, damit man ernste Entscheidungen trifft.
Ja. Ja.
Und vom Brexit redet keiner mehr jetzt. Ne? Jetzt gibt es wichtigere Dinge zu tun.
Jetzt gibt es plötzlich wichtigere Dinge.
Und ich glaube, da sind wir an einem Wendepunkt, ganz klar auch in der Strategie von Europa, wo Europa sagt, okay, das müssen wir jetzt schon gemeinsam machen. Ja. Da ist die Schweiz eigentlich immer so ein guter Satellit irgendwie zu diesem ganzen Thema. Ne? Und ich glaube, dass die Frage von Mitgliedschaft oder nicht einfach im Endeffekt hypothetisch ist, weil wir werden hier in der Schweiz genauso mit diesem Vereinigten Europa zusammenkommen müssen, ob wir jetzt de facto Mitglied sind oder nicht. Aber wir sind in dieser Gemeinschaft mit drin. Und das wird auch ein großer Vorteil für Schweizer Firmen sein, die ja eigentlich auch sehr aktiv schon sind in Europa. Ne?
Ja. Gut, vielleicht noch ganz anderes Thema, das vielleicht auch für die Finanzindustrie, für die Banken in der Schweiz und weltweit wichtig sein könnte. Das ist diese Vorstellung des Remote Everything, also Remote im Sinne von alles kann man vom Handy oder von überall mit irgendeiner technischen Plattform kann man von überall her alle möglichen Dinge tun, von Pizza bestellen über Kommunikation, Musik hören, aber auch Finanztransaktionen durchführen, Reisen buchen, Taxis buchen, alles Mögliche. Und man kann alles von überall ferngesteuert sozusagen auslösen. Wo sehen Sie hier vielleicht Dinge, die jetzt noch nicht so in unserem Bewusstsein sind, die sich auch noch in diese Richtung verändern werden? Und vielleicht auch, wo sehen Sie die Finanzindustrie? Also wie sieht Banking in 10 Jahren oder so? Wo sind die neuen Dinge, die vielleicht noch ein bisschen wie Science Fiction wirken, wenn man sie hört, aber doch nah an der Realisierung sein könnten?
Also ich sage mal dazu, Smart Everything oder Remote Everything, alles smart, alles remote, ist ganz sicherlich unsere Zukunft. Aber es wird nicht ohne Mensch sein. Es wird sogar wichtiger sein, dass wir Menschen haben mit dem Smart und Remote Everything. Weil Smart als Computer ist was ganz anderes als Smart als Mensch. Ne? Ein smarter Computer kann Wikipedia auswendig lernen in einer Minute. Ja? Das kann ein Mensch nicht. Aber ein smarter Computer kann eh nicht sagen, ob der Kunde vertrauenswürdig ist oder nicht. Weil das ist ja schon eine Frage, die viele Dinge mit beinhaltet. Ne?
Ja.
Also es gibt diese Dinge, das sind nur menschliche Dinge, also Intuition, Geschichten erzählen, Voraussagen, diskutieren, verhandeln, Therapien, die ganzen Dinge, die menschliche Charakter beinhalten, die werden wir auch in der Zukunft noch mehr brauchen. Ne? Allerdings wird es so sein, dass halt Maschinen diesen ganzen funktionellen Teil, den logischen Teil, immer mehr machen werden.
Ja.
Also, und ich glaube, es wird dann vor allen Dingen auch hybride Formen geben, also Work from Home zum Beispiel. Ja?
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, in der Schweiz war ja Work from Home schon immer ziemlich weit voran eigentlich. Ne?
Ja.
Mehr als in den meisten anderen Ländern, weil wir auch Internet gut haben und so. Ich kann mir vorstellen, dass man in der Zukunft viele hybride Modelle hat, wo wir sagen, okay, 2,5 Tage zu Hause oder 2,5 Tage in der Firma. Und dass wir auch andere Modelle haben, wo wir sagen, okay, ich arbeite 50% hier, 50% da, dass wir mehr virtuell arbeiten.
Dann arbeitet man vielleicht auch häufiger für mehrere Firmen, oder? Das kann dann,
absolut,
das,
ja.
Spricht dann dafür, dass man auch verschiedene Tätigkeiten kombiniert.
Ja, und manche sagen, wir werden in 10 Jahren mehr Leute haben, die Freelancer sind und on-demand, als Leute, die normal arbeiten. Und das entspricht ja in der Schweiz einem ziemlichen Kulturwandel, weil wir sind ja schon fixiert auf feste Jobs eher hier. Ne?
Ich würde sagen, das ist schon noch die Regel.
Ja, die Regel im Vergleich zu sagen Amerika oder England oder sowas. Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns dann gewöhnen, auch mit einer anderen Ausbildung. Man muss agiler sein, man muss flexibler sein, Learning on Demand. Und man muss sehr gut mit Technologie sein. Also nicht mit Programmieren, sondern
mit den Anwendungen.
Tools.
Genau,
Und ich glaube, das ist aber eine Sache, die in der Schweiz durchaus gut schnell vorangeht. Wir sind ja gut mit Tools eigentlich. Ne? Mhm. Aber dass wir auf einmal in eine Gesellschaft kommen, wo dann klar ist, wo und wann und wie man arbeitet, das wird einiges bewegen.
Ja? Ja.
Zum Beispiel brauchen wir auch eine neue Sozialstruktur. Ja? Es kann nicht sein, dass jemand, der Freelancer ist, keinen Sozialbeitrag zahlen kann. Ja?
Ja.
Und das ist dafür keine Regelung, wie sie über Airbnb oder, ja.
Es geht dann eigentlich so ein bisschen in Richtung Regulierung oder Anpassung unserer Sozialsysteme an,
also
an neue.
Ich glaube, da kommen große Gelegenheiten auf uns zu, auch eben für einen Schweizer Unternehmer aus Davos eine Firma zu haben, die in China und in Indonesien aktiv ist, ne? Also virtuell aktiv ist. Ne?
Ja, ja.
Das kommt ganz sicherlich und das ist im Grunde eine gute Sache für uns, aber auch ungewohnt, ne? Weil wir sind schon mehr so auf persönliche Interaktionen traditionell immer noch. Ja? Das,
ja.
Das muss auch bleiben. Aber wir müssen auch offener werden für zu schauen, was sonst noch geht. Also ich denke, der Wert des Menschen steigt immer weiter an, ja? Die menschlichen Beziehungen. Aber wir müssen auch ein Vehikel dafür finden, was genau das bedeutet. Ja? Wo genau wir es hintun und was können wir den Maschinen geben, wo es keine Menschen braucht.
Ja.
Callcenter zum Beispiel. Ja? Callcenter wird fast vollkommen automatisiert werden.
Oder das Callcenter macht vielleicht andere Aufgaben als heute, die komplexer sind. Und
das ist ein wichtiger Punkt, das sieht man ja auch in der Landwirtschaft heute. Zum Beispiel vor 100 Jahren war fast 90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft aktiv. Ne? Heute sind es weniger als 2.
Ja.
Aber es sind viele neue Jobs entstanden,
in
der Landwirtschaft. Ja? Also
ja.
Die man allein die Maschinen und die Roboter und die Vertriebskette, Supply Chain und so weiter. Also man darf es dann nicht zu eng sehen und sagen, okay, dann gibt es vielleicht diesen einen Job nicht mehr im Callcenter. Aber dafür gibt es dann neue Art von Callcenter, ja, die sich auf neue Dinge, ja, man muss einfach ein bisschen breiter denken.
Ja, vielleicht zum Schluss noch ein Thema, das schon philosophisch ist, die Frage, ob der Mensch durch Technologie sozusagen sich selbst übertrifft. Also die Transhumanisten sagen, sind so beeindruckt von den Leistungen der Computer, also künstliche Intelligenz und was auch immer Intelligenz dann am Ende ist. Ich glaube, das verstehen wir noch nicht ganz, was Intelligenz im Kern ausmacht. Aber trotzdem, es besteht so die Vorstellung, dass sich das menschliche Bewusstsein sich erweitern ließe durch Andocken an Computer oder sogar durch genetische Neuentwicklung unserer Fähigkeiten oder sogar Züchtung, also in gewissen extremen Fantasien. Also diese Vorstellung, dass der Mensch sozusagen ein wenig göttlicher wird mit der Hilfe von Technologie. Wie sehen Sie das? Ist das für Sie eine Entwicklung, die sozusagen zu Maschinen führt, die sich dann eigentlich selbst optimieren? Also es gibt Leute, die sagen, die letzte Erfindung, die der Mensch machen wird, ist eine Maschine, die sich selbst verbessert und dann braucht es den Menschen eigentlich nicht mehr, weil die Maschine dann in einen sozusagen in eine Entwicklungsspirale kommt, also eigentlich ein Kulturprozess für Maschinen, wo unsere kulturelle Entwicklung dann einfach von den Maschinen auf andere Art und Weise gemacht wird und viel schneller und anders und so, dass die Maschine dann eigentlich übernimmt. Also es gibt ja viele solche auch Science-Fiction-Filme, ein bisschen gruselfilmartig meistens. Wie sehen Sie all diese Themen?
Ja, ich denke, so in den nächsten 10 Jahren werden wir Technologie haben und die wird ja auch zum Großteil auch in der Schweiz erfunden. Wir haben ja sehr viele Wissenschaftler genau an diesen Themen arbeiten,
ja.
Robotik und künstliche Intelligenz. Die Schweiz ist da sehr an vorderster Stufe von der Erfindung der Wissenschaft her.
Ja, ja.
In den nächsten 10 Jahren werden wir Technologie erfinden, die eigentlich fast alles möglich macht. Also in 10 Jahren können wir ganz sicher unser Gehirn mit dem Internet verknüpfen. Das können wir heute auch schon, nur es kostet halt ein paar Millionen und die meisten überleben es nicht.
Ja.
Aber in 10 Jahren geht das theoretisch ganz sicherlich. Oder zum Beispiel, dass wir eine Brille tragen, die uns wie Tom Cruise im Minority Report in die Daten einträgt.
Zusatzinformationen
gibt es auch schon, aber ja. Ist halt, funktioniert nicht so gut. Also in 10 Jahren kommen wir an den Punkt, wo fast alles technisch gesehen möglich ist. Und dann 2050 ungefähr kommen wir an den Punkt, wo es theoretisch denkbar wäre, dass eine Maschine so intelligent ist wie ein Mensch, im Sinne von mancher Intelligenz. Ja.
Gewisse Arten von
Also Aufgaben. Bis dahin ist es eigentlich eher so, dass Maschinen intelligente Assistenz uns liefern. Also der Autopilot im Auto, der kann mich schon selber fahren, aber er fährt nicht wie ich.
Ja.
Also ich kann nicht einfach sagen, fahr jetzt mal, wie ich fahren würde. Das geht gar nicht. Ne?
Ja, ja, ja.
Sondern der kann ein bisschen übernehmen im Stau und so. Ne? Und in 10 Jahren kann der vielleicht auch der ganzen Stadt dann und so. Aber ich glaube, dass das hauptsächlich intelligente Assistenz, die wird unser Leben verändern, aber nicht unbedingt existenziell gefährden. Ne? In 30 Jahren könnte das anders sein, wenn wir 10 Milliarden Menschen vernetzt haben und Quantumcomputer. Aber auch dann würde ich sagen, es kommt eben darauf an, was wir genau damit machen. Technologie ist ja moralisch neutral, bis man sie anwendet.
Ja.
Wir müssen sie also gut anwenden. Es geht nicht so sehr um die Technologie selber, also wie nukleare Energie zum Beispiel, ja, kann gut oder schlecht benutzt werden.
Ja.
Wir müssen sie richtig anwenden.
Also wir sehen ja heute schon einen gewissen, also ich erlebe das selbst, dass es fängt ja ganz harmlos an mit dem Navigationssystem, das einem sagt, man soll links abbiegen, oder? Dann geht es plötzlich weiter, dass die Tools dann einem beginnen, so Hinweise zu geben, was man tun soll, regelmäßig zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehen, sei gut für die Gesundheit. Und
jetzt, aber es ist ein bisschen so viel wie alle Drogen. Also Technologie ist ja eine Droge eigentlich.
Ja.
Ne? Also bei uns gibt es legale Drogen, Alkohol, Rauchen und so weiter. Wie bei allen Drogen ist es so, zu viel des Guten ist keine gute Idee. Ne?
Genau.
Too much of a good thing. Ja?
Oder eben, was man, ich meine, man sieht in China mit dieser ganzen Epidemie-Geschichte, dass natürlich der Staat über die Handys dann Aufforderungen versenden kann, man soll sich testen lassen oder man soll dies oder das tun. Also man beginnt schon zu sehen, wie die Steuerung menschlicher Entscheide durch das App, oder durch diese Verbindung, durch diese technologische Verbindung, die dann wirklich individuell im richtigen Zeitpunkt irgendwelche Aufforderungen geben kann. Das ist schon eine neue Dimension, oder? Wo man so merkt, das greift dann plötzlich ein und dann fragt man sich so, soll ich das tun, soll ich das nicht tun?
Wir brauchen sicherlich eine weise Regierung, eine Leitung, die uns sagt, okay, bis zu dem Punkt ist wahrscheinlich okay, danach ist nicht okay. Und es muss vor allen Dingen auch transparent und supervisiert sein. Ne? Mhm. Also ich finde zum Beispiel dieses Tracking und Tracing in Notfallsituationen durchaus angebracht, aber es sollte nicht immer Notfall sein. Ne?
Genau.
Also wann ist der Notfall wieder vorbei? Ja? Und ich glaube, dass wir da weise Entscheidungen treffen müssen, auch die man auch nicht unbedingt selber treffen kann, weil man selber da hineingezogen wird, zum Beispiel Facebook-Präsenz oder sowas. Ja?
Genau.
Das muss auch dann der Staat und unsere Regierung, unsere Gemeinderäte und auch CEOs natürlich mitentscheiden, was moralisch gesehen richtig und falsch ist. Ne?
Ja.
Weil darum geht es im Endeffekt.
Ja. Gut, vielleicht zum Schluss. Ich habe den Eindruck, dass Sie die Technologie eigentlich insgesamt eher als Chance sehen. Also ich glaube nicht, dass Sie Angst haben vor der Zukunft. Also trotz vieler Ungewissheiten habe ich doch den Eindruck gewonnen, dass Sie eher denken, die Zukunft könnte besser werden, als manchmal so
befürchtet. Ich sage immer, die Zukunft wird. Ist besser, als wir denken. Wir müssen sie auch nur so gestalten. Also technologisch gesehen haben wir alle Werkzeuge zu unserer Verfügung, die zu einer guten Zukunft führen könnten, ökonomisch, sozial und überhaupt. Aber wir müssen auch die richtigen Entscheidungen damit treffen. Wir müssen sagen, dieses Werkzeug wird hier benutzt, aber nicht hier. Oder die Prioritäten auch richtig einzustufen und zu regulieren, beziehungsweise auch einfach uns einig zu sein, dass wir zum Beispiel sagen, okay, vielleicht können wir Krebs eines Tages ausrotten durch genetische Manipulation. Aber wir wollen aber keine Supersoldaten durch genetische Manipulation. Also Technologie ist grundsätzlich positiv, sicher und auch ein Antreiber unserer Kultur.
Ja, also wir müssen alle stärker steuern, vermutlich politisch und gesellschaftlich,
und auch
was,
mehr verstehen.
Was man will. Oder?
Ja,
was,
und
was
wir, also machen. Facebook ist auch wieder so ein Beispiel, wo wir sagen, wir haben nicht verstanden, was Facebook wirklich macht mit dem, was wir dort machen. Ja. Und jetzt verstehen wir es wirklich, aber jetzt sind wir so in der Lage, wo wir sagen, ja, deswegen aufhören.
Genau.
Ja, also es ist auch, wir müssen auch wirklich ein bisschen mehr darüber nachdenken und ein bisschen mehr diskutieren, bevor wir einfach alles mitmachen.
Ja. Gut, dann vielen Dank, Herr Leonhard, für dieses sehr interessante Gespräch.
Dankeschön.